Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist Wissenschaft DRS2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Die Themen: Zuckerpille auf Rezept. Placebo-Behandlungen werfen ethisch heikle Fragen auf. Experiment auf der Bühne. Ein Theaterstück über Darwin ist zurzeit auf Tournee durch die Schweiz. Und der große Hunger der ganz Kleinen. Warum Länder wie Bangladesch keine Chance haben. Am Mikrofon ist Odette Frey. Placebo. Den Begriff gebrauchen wir gerne etwas abwertend. Ein Scheinmedikament für Scheinkranke, heißt es manchmal bös. Doch das ist grundfalsch. Placebos sind zwar wirklich nur Zuckerpillen, also Pillen ohne Wirkstoffe drin, aber sie können echtes Leid lindern. Allein der Kontakt mit dem Arzt oder der Ärztin und allein die Erwartung, dass bald Linderung kommt, kann Wirkung entfalten. An einer Tagung in Zürich fragten sich deshalb kürzlich Fachleute aus Praxis und Theorie: Sollen Ärztinnen und Ärzte den Placebo-Effekt gezielter einsetzen und sollen sie Zuckerpillen verschreiben? Dürfen sie das überhaupt? Dürfen sie den Patienten täuschen? Müssen sie ihm die Wahrheit sagen? Pascal Bieber hat die Tagung besucht und berichtet nun über heikle Fragen bei der Placebotherapie.
Wer über den Einsatz von Placebos in der Arztpraxis diskutiert, betritt ethisch heikles Terrain. Zwar ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass der Placebo-Effekt manchmal für einen beträchtlichen Teil des medizinischen Erfolgs verantwortlich ist. Zwar ist wissenschaftlich belegt, dass der Placebo-Effekt durchaus auch körperlich wirkt. Die Erfolgserwartung allein führt nämlich dazu, dass der Körper schmerzlindernde Opioide oder stimmungsaufhellendes Dopamin ausschüttet. Dennoch bleibt bei vielen Ärzten ein Unwohlsein beim Einsatz von Placebo, sagt Margret Fessler, Forscherin am Institut für biomedizinische Ethik der Universität Zürich.
Wir haben halt unser professionelles Ideal als Ärzteschaft, dass wir halt sagen, die Behandlungen, die wir einsetzen, sollten wissenschaftlich abgestützt sein, das heißt also überlegen gegenüber Placebo. Aber ob man eben von diesem professionellen Ideal auch abweichen kann, dazu gibt es keine einheitliche Position.
Trotzdem scheinen Placebos in der Arztpraxis eine wichtige Rolle zu spielen, wie Margret Fessler in ihrer neuesten Studie herausgefunden hat. Sie hat dazu Allgemeinmediziner des Kantons Zürichs befragt. Resultat: Fast alle Ärzte waren der Ansicht, dass körperliche Beschwerden allein dadurch besser werden können, dass die Patienten an die Wirksamkeit der Therapie glauben. Viele Ärzte halten den Placebo-Effekt also für durchaus wirksam. Bereits in einer früheren Untersuchung hatten über 2/3 der Ärzte angegeben, wenigstens gelegentlich zu einer Placebo-Therapie zu greifen. Nun haben aber Placebos einen entscheidenden Haken. Der Patient wird getäuscht. Er erhält eine Therapie ohne spezifische pharmakologische Wirkung und wird darüber meist nicht aufgeklärt. Verträgt sich das mit dem Ideal eines vertrauensvollen Arzt-Patienten-Verhältnis? Mit der Vorstellung einer mündigen, mitentscheidenden Patientin? Ja, findet Jürg Kesselring, Chefarzt für Neurologie am Rehabilitationszentrum Valens. Er schildert den Fall einer jungen Frau mit einer Lähmung beider Beine, verbunden mit unerträglichen Schmerzen. Körperliche Ursachen konnten keine gefunden werden. Und so griff Jürg Kesselring in der Not zur berühmten Zuckerpille.
Ich habe das genannt Nixtrin Forte. Für mich selber habe ich gedacht, es ist ja nichts drin, also habe ich nicht gelogen und stark ist es auch. Und tatsächlich, die Wirkung war phänomenal. Ich habe noch Briefe von dieser netten jungen Frau, wo sie sich bedankt, wie gut sie ihr jetzt geht und dass ich halt doch ein ganz guter Arzt sei. Rührend.
Der Erfolg hatte Jürg Kesselring scheinbar recht gegeben. Doch zu früh gefreut. Die Mutter der Patientin fand heraus, dass die verschriebene Pille nichts als Zucker enthielt.
Und dann gab es einen riesen Aufruhr. Die Mutter hat verhindert, dass die Tochter weiter dieses Mittel bekommt. Sie hat uns auch beschimpft in der lokalen Presse. Wir hätten gelogen. Und das stimmt eben nicht. Ich bin nur deshalb mit meinem Gewissen im Reinen, weil ich ja nicht gelogen habe, sondern den ärztlichen Auftrag erfüllt habe, vorübergehend dieser Patientin zu helfen.
Mit dieser Argumentation ist Bruno Kissling gar nicht einverstanden. Er ist Allgemeinmediziner in Bern und seit Jahren politisch für die Allgemeinmedizin engagiert.
Ich würde diese Methode nicht wählen, eindeutig nicht. Und wie die Geschichte dann gezeigt hat, ist dann die Familie hinter diesen Betrug gekommen und es hat ein großes Nachspiel gehabt, sicher nicht zum Nutzen der Patientin.
Bruno Kissling verlangt absolute Ehrlichkeit im Umgang mit den Patienten. Sonst gehe das wichtigste Gut in der Arzt-Patienten-Beziehung verloren, das Vertrauen. Doch was halten eigentlich die Patientinnen und Patienten von Placebotherapien? Die Placebo-Forscherin Margret Fessler konnte in ihrer Studie zeigen, erstaunliche 90% der befragten Patientinnen und Patienten waren überzeugt, dass der reine Glaube an eine Therapie Beschwerden wenigstens gelegentlich verbessern kann. Die Patienten waren gegenüber Placebo-Behandlungen noch deutlich aufgeschlossener als die befragten Ärzte. Gleichzeitig wollte die große Mehrheit der Patienten angemessene Informationen erhalten über die Wirkungsweise der Placebo-Therapie. Absolute Ehrlichkeit und Placebo-Behandlung, kann das zusammengehen? Ja, glaubt Margret Fessler.
Wenn man solche Therapien einsetzt und keine überdimensionalen Versprechungen macht oder lügt, dass man eben sagt, das ist die tolle neue Therapie, die hilft ihm auf alle Fälle, so kann man, denke ich mal, nicht mit Patienten umgehen. Das ist nicht ethisch, aber wenn man das also formuliert, wie zum Beispiel, diese Therapie hat anderen Patienten auch schon geholfen, sie hat also das Potenzial, Selbstheilungskräfte zu unterstützen, dann bewegt man sich für meine subjektive Betrachtung in einem guten Terrain, was für den Patienten verständlich ist und was auch keine Täuschung bedeutet.
Richtlinien für den Einsatz von Placebos gibt es bisher in der Schweiz nicht. Doch in einem sind sich die Ärzte größtenteils einig. Die Wirkung sowohl von Placebos wie von Medikamenten und anerkannten Therapien hängt maßgeblich von der Arzt-Patienten-Beziehung ab. Allgemeinmediziner Bruno Kissling.
Die Gespräche, die Intuition des Arztes, die Erwartung des Patienten, viele der sogenannten Soft Facts, also Fakten, die nicht recht messbar sind, die aber im Raum sind und die wirken, sind eher eine Sozialwissenschaft als eine Naturwissenschaft.
Medizin ist eben mehr als nur Pillen. Der Placebo-Effekt in der Arztpraxis, ein Beitrag von Pascal Bieber. Darwin, Darwin und nochmals Darwin. Der Übervater der Biologie ist in diesem Jubiläumsjahr omnipräsent. Nun gibt es Darwin in seinem 200. Geburtsjahr sogar noch im Theater. Die Schweizerische Akademie der Naturwissenschaften hat ein Stück über den Begründer der Evolutionstheorie in Auftrag gegeben. So entstand Darwins Beichte von der Dramatikerin Dominique Geier. Das Stück zieht derzeit durch die Deutschschweiz. Und meine Kollegin Elinor Landmann, Theaterkritikerin bei DRS2, hat das Stück in Bern gesehen. Darwin beichtet. Was hat der Titel zu bedeuten?
Also Sie müssen sich vorstellen, es ist keine klassische katholische Beichte. Wir sehen keinen Mann mit Bart, der in einem Beichtstuhl sitzt und sein Leben erzählt. Verstanden wird der Begriff Beichte eher als ein Moment, in dem man offenlegt, was einen bewegt, auch was einen bremst. Und das tut in diesem Stück eine Stimme aus dem Off. Und diese Stimme hat den Namen Darwin. Das heißt, die Hauptfigur, der Protagonist des Abends, ist nicht sichtbar, aber er erzählt viel. Er erzählt von seiner Kindheit, von seiner Ausbildungszeit, Erinnerungsfetzen. Er erzählt von den Ängsten, seine Arbeiten zu publizieren. Und er erzählt, wie er schließlich diese Ängste auch überwunden hat und seine Evolutionstheorie dann eben doch publiziert hat.
Sie haben gesagt, Darwin gibt's gar nicht zu sehen. Er spricht aus dem Off. Was sieht man denn auf der Bühne?
Zu sehen sind zwei Tänzerinnen und diese beiden Frauen, die Schauspielern auch. Dazu kommen eben die Stimme aus dem Off und viel Musik. Der Abend ist eine Collage, Schicht um Schicht, kommt da übereinander, nebeneinander zu liegen. Ich zähle mal einige dieser Schichten auf, ganz bestimmt nicht alle. Da gibt es tänzerische Darstellungen und tatsächlich auch getanzte Evolution. Das funktioniert übrigens recht gut. Dann erscheinen verschiedene Figuren. Die eine Tänzerin spielt eine Autorin, die andere Tänzerin spielt eine Biologin. Sie kommen miteinander ins Gespräch, darüber legen sich Zwiegespräche mit Darwin. Und dann ist ein großer Teil des Abends Zukunftsvisionen. Wie wurde diese Evolutionstheorie in Anführungszeichen missbraucht? Wie lässt sie sich missbrauchen? Da geht es dann um die Züchtung von Menschen, von menschenähnlichen Wesen. Und einfach mal so aus dem Blickwinkel des dramatischen Gehalts ist der Abend eine hochkomplexe und auch ziemlich artifizielle Angelegenheit.
Mhm. Züchtung von Menschen, das klingt so ein bisschen, als würde Darwin damit Science Fiction aufgepeppt. Hat man ihm da selber jetzt zu wenig zugetraut, zu wenig Vertrauen gehabt eigentlich, dass Darwin genug trägt einen Abend lang?
Würde ich dem Team jetzt nicht unterstellen. Ich denke, das Interesse lag anders. Es geht wohl darum, die Konsequenzen von Darwins Evolutionstheorie aufs zeitgenössische Denken auch in den Blick zu bekommen und auf die Bühne zu bekommen. Aber wo Sie recht haben, ist mit dem Begriff aufpeppen. Ich denke, was den Abend prägt, ist eine gewisse Unentschiedenheit. Soll es jetzt um den historischen Darwin gehen oder um anderes? Da konnte man sich nicht recht entscheiden und hat sich auch nicht entschieden. Vielleicht auch in der Hoffnung, dass sich beides so gegenseitig auflädt.
Was steht denn nun im Vordergrund? Ist es die Performance, diese getanzte Evolutionstheorie oder das Wissen über Darwin, dass man Neues erfährt über ihn als Figur?
Also ich habe definitiv Neues erfahren, aber das hängt natürlich auch von ihrem individuellen Vorwissen ab. Geschildert werden diverse Experimente, da habe ich Neues gelernt. Geschildert wird auch einiges aus den biografischen Zusammenhängen von Darwin, etwa die recht schwierige Beziehung zu seinen Eltern, der Tod seiner Tochter etc. Da kommen Briefe vor, die vorgelesen werden. Was klar wird bei dieser Inszenierung, die von Martin Burr stammt, das soll kein szenischer Volkshochschulvortrag sein. Burr geht zum Kunst. Das Problem dabei ist, dass die verschiedenen Schichten, die wir ja angesprochen haben, dass die eigentlich nur recht schwierig miteinander zu verknüpfen sind. Es ziehen sich eigentlich kaum Spannungsbögen durch den ganzen Abend hindurch. Es entsteht auch der Eindruck, dass hier auf der Bühne illustriert wird, also mit einer glücklichen szenischen Lösung soll ein abstrakter Sachverhalt erklärt werden. Da beißen zum Beispiel die beiden Tänzerinnen abwechselnd in einen Apfel und erklären dazu den Einschlag von Meteoren auf der Erdoberfläche. Und wenn das erklärt ist, dann wird der Apfel zur Seite gelegt und das war's dann. Also der Abend bekommt was Atemloses, etwas Unzusammenhängendes und irgendwie auch Zufälliges.
Also vom Apfel zum Meteorit, da werden wirklich große Sprünge gemacht. Das klingt ungewohnt, interessant. Ist es ein Ausgehtipp? Soll man sich das Stück anschauen?
Also jetzt kein Theaterabend, den ich heiß empfehlen würde. Es ist aber schon ein Abend, der zeigt, wie schwierig es ist, wirklich einen Dialog zwischen Wissenschaften und Kunst und Kultur auf der Bühne dazu noch hinzukriegen. Und man muss schon auch sagen, manchmal gelingt es wirklich auch. Und es gelingt insbesondere in den tänzerischen Sequenzen. Ich erinnere mich an eine Szene, eine Tänzerin sitzt auf dem Stuhl, die andere steht hinter ihr mit einer Pinzette in der Hand, also mit einem wissenschaftlichen Instrumentarium, berührt die Tänzerin, die vor ihr sitzt, und die Sitzende entwickelt dieses Antippen weiter. Und das gibt ein sehr schönes Bild, dynamische Bewegung mit etwas, was doch ziemlich skurril und unerwartet anmutet auf den ersten Blick.
Wer neugierig ist auf das Bühnenexperiment mit dem unsichtbaren Darwin, der findet den Link zum Tourneeplan auf wissenschaft.deres.ch. Gespielt wird noch bis Anfang Dezember. In Wissenschaft Deres 2 geht's nun weiter mit den Meldungen der Woche. Katharina Boxler hat sie.
Der Mensch war's nicht. Die prähistorischen Riesentiere, die Mammuts, Riesenfaultiere und die elefantenähnlichen Mastodons, die Nordamerika bis vor 14.000 Jahren besiedelten, müssen anderen Phänomenen zum Opfer gefallen sein. So jedenfalls deuten die Autoren einer US-amerikanischen Studie ihre Funde. Bislang galt die Annahme, dass entweder ein Meteorit den Riesensäugetieren den Garaus machte oder dass die sogenannten Clovis-Menschen die Riesensäuger ausrotteten. Die Wissenschaftler der aktuellen Arbeit untersuchten bestimmte Pilzsporen, die während ihres Lebenszyklus den Darm von Tieren passieren müssen und die Forscher in Mammutkot nachweisen konnten. Es zeigte sich, dass diese Sporen bereits in Sedimentschichten vor der Zeit der Clovis-Kultur nur noch ganz selten vorkamen. Das heißt, die Riesentiere mussten bereits ausgestorben sein, bevor die Clovis-Menschen auftauchten. Nach dem Verschwinden der großen Pflanzenfresser veränderte sich auch die Flora in Amerika. Die zuvor savannenähnliche Landschaft wurde allmählich von Wäldern überzogen. Doch Kritiker der vorliegenden Science-Studie sehen den Menschen noch nicht vollkommen entlastet. Denn bereits vor der Clovis-Kultur, der ersten Menschengruppe, die Amerika großflächig besiedelte, gab es Menschen in Nordamerika. Es könnten also diese Gruppen gewesen sein, die Riesensäugetiere durch Jagd dezimierten. So wie auch in Europa oder in Australien die Riesenfauna jeweils verschwand, sobald der Mensch auf den Plan trat. Die Lust der Frauen steigt, jedenfalls jener Frauen, die das Antidepressivum Flibanserin schlucken. Das Medikament ist noch nicht zugelassen, doch zeigte sich in der Versuchsphase, dass Probandinnen es nur ungern absetzen. Beim genauen Nachfragen zeigte sich, dass ein beträchtlicher Teil der weiblichen Versuchspersonen unter Flibanserin mehr Lust auf Sex hatte und über eine höhere Zahl guter Sexualkontakte berichtete. Nun prüft die Herstellerfirma Boehringer Ingelheim die Zulassung ihres Medikaments als Stimulans. Die Testresultate wurden vergangene Woche an einem Sexualmedizinkongress in Lyon vorgestellt. Die stimulierende Wirkung eines Antidepressivums ist ungewöhnlich. Eine der häufigsten Nebenwirkungen antidepressiver Medikamente neuerer Generation ist nämlich, dass sie die Libido senken. Sportler sind oft unglücklich. Das zeigt eine Untersuchung der Universität Tübingen, in deren Rahmen in den Jahren 2006 bis 2008 700 Spitzenathleten, Trainer und Funktionäre befragt wurden. Fast die Hälfte der Spitzensportler gab an, Phasen von Ausgebranntsein und Kraftlosigkeit zu kennen. Jeder dritte Sportler berichtete über Schlafstörungen und mehr als ein Fünftel klagte über gelegentliche Depressionen. Diese psychischen Probleme seien in der Welt des Spitzensports noch weitgehend tabuisiert, schreiben die Autoren der Studie. Nicht das seelische Wohlbefinden stehe im Vordergrund, sondern die körperliche Verfassung. Obwohl auch hier der Fokus nicht auf Gesundheit an sich liege, sondern eher ein mechanisches Verständnis vom Körper, den Spitzensport dominiere. So ist Schmerzmittelmissbrauch häufig und Athleten und Trainer sehen im Arzt in erster Linie einen Reparateur. Die Missachtung von körperlicher und seelischer Gesundheit hat ihre Wurzeln bereits im Jugendalter. Viele der Athleten gaben an, schon als junge Nachwuchssportler ihre Leiden verschwiegen zu haben. Obwohl Beschwerden wie Schmerzen, Depressionen oder Unterernährung in dieser Lebensphase auf lange Sicht besonders gefährlich sind und im Extremfall zu unheilbaren Schäden führen können.
Katharina Boxler. Letzte Woche war Welternährungsgipfel. Staatschef und Fachleute haben sich in Rom getroffen und beraten. Mehr oder weniger erfolglos haben sie beraten, wie der Hunger auf der Welt vermindert werden kann. Dabei wäre ein Durchbruch wirklich dringend nötig. Allein im letzten Jahr sind 100 Millionen Menschen dazugekommen, die zu wenig zu essen haben. Schuld sind die steigenden Lebensmittelpreise und die Wirtschaftskrise. Insgesamt leiden heute 1 Milliarde Menschen auf der Welt an Hunger. Besonders betroffen sind Kleinkinder, denn Unterernährung stört ihre körperliche Entwicklung und das hat lebenslange Folgen, etwa Kleinwüchsigkeit oder verminderte Intelligenz. Eines der Länder, wo besonders viele Kinder Hunger leiden, ist Bangladesch. Thomas Häusler war vor Ort.
Nazmul, 1,5 Jahre, gerade eingeliefert ins Dhaka Hospital mit lebensbedrohlichem Durchfall.
This could be a case of cholera.
Die Cholera wird Chefarzt Azarul Khan in den Griff bekommen. Doch da gibt es noch ein anderes Problem. Nazmul bringt mit seinen 19 Monaten bloß 7,4 Kilo auf die Spitalwaage.
It's too low. 7 Kilo should be the weight of a 5-6-month-old child.
Das ist zu wenig. 7 Kilo, so schwer ist ein 5-6 Monate altes Kind. Wenn Nazmul nach Hause geht und wir uns nicht um ihn kümmern, dann kann er sterben.
Tamid Ahmeds Büro liegt ein Stockwerk über der Kinderabteilung, in der sich eng Bett an Bett reiht. Hier oben im ruhigen Forschungstrakt ist kein Kindergeschrei zu hören, nur die Klimaanlage. Aber Tamid Ahmed kennt als Spezialist für Unterernährung das Schicksal der kleinen Patienten im unteren Stock genau.
Almost half of Bangladesh's child population, they are suffering from malnutrition.
Fast die Hälfte aller Kinder in Bangladesch leide an Unterernährung. Der Hunger sei hier in Südasien am weitesten verbreitet, nicht in den Konfliktgebieten Afrikas, wie die meisten denken mögen.
We see in television about these problems in Sudan, in the other disaster-struck areas, and we think that it is in Africa that the burden of malnutrition is highest in the world. It is not. The burden of childhood malnutrition is highest in South Asia, in countries including Bangladesh, India, Pakistan, Nepal, Afghanistan.
Unterernährte Kleinkinder landen wie Nazmul in einem Teufelskreis. Der Mangel an Nährstoffen schwächt ihr Immunsystem, so haben Cholera oder Lungenentzündungen immer wieder leichtes Spiel. Und während dieser häufigen Krankheitsepisoden können die Kinder noch weniger Nährstoffe aufnehmen. Dieses verhängnisvolle Wechselspiel endet weltweit für 3,5 Millionen Kleinkinder pro Jahr tödlich. Nazmuls Mutter erzählt dem Arzt Azarul Khan von ihren Lebensverhältnissen in einem der Slums in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka. Dort gibt es kein sauberes Wasser und kaum Platz, um Gemüse anzupflanzen. Dabei haben sich die Preise für manche Lebensmittel in den letzten 5 Jahren versechsfacht. So geht es fast allen Müttern, die mit ihren kranken Kindern hier im Dhaka Hospital sind. Darum kommt regelmäßig eine Ernährungsberaterin in der Kinderabteilung vorbei. Sie setzt die Frauen in einen Kreis und stellt ihr Tablett mit rohem Gemüse und einem einfachen Linsengericht darauf in die Mitte. Die Beraterinnen zeigen den Frauen, wie sie ihre Kinder mit einfachsten Mitteln ausgewogen ernähren können, erklärt Chefarzt Azarul Khan.
So these sessions are very important because even if you consider 500 patients per day.
Diese Kurse sind sehr wichtig, denn bei 300 bis 500 neuen Patienten pro Tag erreichen wir damit viele Mütter.
This is the only institute where we have 2 trained breastfeeding counselors.
Wir sind das einzige Spital des Landes mit 2 Stillberaterinnen. Wenn wir sehen, dass eine Mutter ihr Kind unter 6 Monaten nicht ausschließlich durch Stillen ernährt, dann treten die Beraterinnen in Aktion. Sie ziehen die Babyfläschchen ein. Die sind hier verboten. Und sie helfen den Frauen beim Stillen. Denn das Stillen ist bei Babys mit Abstand die wichtigste Maßnahme gegen Unterernährung und Krankheiten.
Basically the number one medicine for any disease is the breastfeeding. And from number one you keep on counting up to 100 is breastfeeding.
Die Ernährungsfachleute haben sich weltweit darauf geeinigt, sich beim Kampf gegen Unterernährung auf die ersten 24 Lebensmonate des Kindes zu konzentrieren.
I don't have enough money to take care of the entire cycle from birth to childhood to womanhood.
Wir haben nicht genug Geld, um uns um den ganzen Lebenszyklus zu kümmern. Darum konzentrieren wir uns auf den Anfang des Lebens, von der Empfängnis bis zum Alter von 1,5 Jahren. In dieser Periode ist die Unterernährung am häufigsten, denn viele Mütter sind selbst noch fast Kinder und leiden an Unterernährung, an Eisenmangel und damit an Blutarmut. Und zwar so stark, dass ihre ungeborenen Kinder zu wenig Nährstoffe bekommen. Mit verhängnisvollen Konsequenzen, zum Beispiel für die Entwicklung des Gehirns. Wenn wir in dieser Periode nichts dagegen unternehmen, dann werden die Betroffenen ihr Leben lang an den Spätfolgen leiden.
Unterernährte Kleinkinder seien später als Erwachsene kleiner, schwächer und auch weniger intelligent, als sie es bei guter Ernährung hätten werden können, sagt Experte Tamid Ahmed. In Ländern wie Bangladesch sei die Unterernährung so verbreitet, dass ihre gravierenden Folgen das Entwicklungspotenzial der ganzen Gesellschaft beeinträchtige.
Für dieses Problem gibt es nicht eine einzelne Lösung. Es sind umfassende Maßnahmen nötig. Und zwar von der Empfängnis weg. Die Schwangeren brauchen genug Eisen, Folsäure, iodiertes Salz. Sie brauchen genügend Ruhe. Nach der Geburt müssen wir schauen, dass die Babys gestillt werden. Und das ist hier in Bangladesch in 40% der Fälle nicht so. Ab dem 6. Lebensmonat benötigen die Kinder genügend Zusatznahrung. Und vor allem Spurenelemente und Vitamine wie Vitamin A, Eisen und Zink.
So you can see that we need a comprehensive plan for tackling this problem.
Angestellte des staatlichen Gesundheitsdienstes und solche von den NGOs, den Nichtregierungsorganisationen, sie sollen diese Maßnahmen in der Praxis umsetzen. Sie besuchen die Familien, unterrichten die Schwangeren und Mütter und geben Nährstoffpräparate ab. Genau so, wie es ein Stockwerk tiefer in der Kinderstation auch geschieht. Nur, im Land draußen, da funktioniert das nicht so gut wie hier in diesem Vorzeigespital, das vom Staat unabhängig ist, sich hauptsächlich mit Beiträgen aus dem Ausland finanziert und das seine Patienten erst noch kostenlos behandelt. Die Programme des Staates und der NGOs erreichen nur 1/3 aller bedürftigen Familien in den Slums der Großstädte und in den Dörfern. Verantwortlich dafür seien der fehlende Wille der Regierung und Geldmangel, sagt Hamid Ahmed. Letztlich kommen darum so viele kranke Kinder ins Dhaka Hospital. 50.000 sind es pro Jahr. Die Infektionen, die sie plagen, meist handelt es sich um Lungenentzündungen oder Durchfall wie bei Nazmul, diese Infektionen werden von Unterernährung mitverursacht.
So this baby is better now, he had no dehydration. I think he can go home.
Nach 3 Tagen Aufenthalt ist Nazmuls Durchfall geheilt und die Ärztin entlässt ihn und seine Mutter nach Hause. In ihrem Gepäck Präparate mit Vitaminen und Spurenelementen. Wäre seine Unterernährung noch ausgeprägter gewesen, dann hätte ihn Ernährungsspezialist Tamid Ahmed 1 Monat lang in einer speziellen Abteilung des Spitals aufpäppeln lassen. Aber dort sind die Plätze so rar, dass nur die allerschwersten Fälle aufgenommen werden können. Der 19 Monate alte Nazmul mit seinem Gewicht eines halbjährigen Babys ist für eine Aufnahme dort noch zu gut genährt.
Der stille Hunger der Kinder in Bangladesch. Das war eine Reportage von Thomas Häusler. Das war's von Wissenschaft DRS 2. Redaktion dieser Sendung Katharina Boxler. Am Mikrofon war Odette Frey.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.